Gnade Gebet heißt unsere neue Gottesdienstreihe. Und der Grund, warum wir so zwei hier vorne stehen, ist, Nancy ist diejenige, die die Gottesdienstreihe konzipiert hat. Und ich freue mich, dass wir während dieser Reihe, während der nächsten Predigten auch dich wieder in Aktion erleben werden. Dass eine Pastorin eine Babypause hat, ja. Und jetzt am übernächsten Sonntag ist es soweit. Du wirst wieder predigen und auch zu einem Thema innerhalb einer Reihe, wo ich merke, dass es dir ein Herzensanliegen, ja?
Ja.
Okay. Ich habe den Eindruck, aus meiner Perspektive, Nancy ist von uns beiden die stärkere Beterin. Wie ist deine Perspektive?
Ich hoffe ja nicht. Ich weiß nicht. Also bei mir ist es gerade so, dass ich mehr Hausfrau bin und gar nicht so viel im Gemeindebüro oder so arbeite. Aber während der Hausarbeit kann man ja wunderbar nebenbei beten. Und ich glaube, deswegen habe ich vielleicht ein bisschen mehr Gebetszeit als du.
Also das sind aber dann nur Gebetszeit nebenbei.
Wie man es nimmt. Man kann ja auch die Hausarbeit nebenbei machen und das durch Schwerpunkt im Gebet sehen.
Ah, sehr gut. Wunderbar. Also Abenteuergebet wird eine sehr interessante Entdeckungsreise. Und wir wollen es von Anfang an mal mit hineinnehmen oder gleich am Anfang mit hineinnehmen, wie läuft denn das eigentlich ab? Also es gibt ein Arbeitsheft, einige von euch haben das schon, wie es haben, können wir kurz hochhalten. Abenteuergebet gibt es ein Arbeitsheft, das gibt es hinten in unserer Bücherecke zu kaufen. Das ist ein Unkostenbeitrag von 10 Euro, normalerweise kostet es 15, aber wenn wir einfach das als gesamte Gemeinde machen, dann machen wir einen Sonderpreis und dann ist es gut so. Und es gibt also immer am Sonntag eine Predigt zum Thema. Und wie geht's dann weiter?
Wer gut ist, schon mitgemacht hat, der kriegt oder hat schon eine Ahnung, wie Abenteuergebet läuft. Das Arbeitsheft soll begleitend während der Woche für euch da sein und ihr dürft von Montag bis Freitag zum Beispiel jeden Tag eine Lektion lesen. Es sind 5 Lektionen in einer Woche. Das klingt sehr schulisch, ne? Man kann auch sagen Einheiten, ist egal. Es gibt Text für einen Tag, für 2 Tage, also für insgesamt 5 Tage. Das könnt ihr euch einteilen, wie euch das passt. Und nach jeweils einer Einheit gibt es ein Gebet, eine Frage zum Nachdenken und ja, das eine oder andere noch ein Bibelvers zum Nachdenken. Und Anliegen ist, dass ihr das nicht nur einfach lest und denkt, oh, das ist ja nett oder weiß ich schon oder ach, ist mir ja ganz neu, sondern dass ihr auch in dieser Zeit mit Gott verbringt. Und wer in einer Leitung ist, dass ihr euch über das, was ihr gelesen und was ihr sonntags gehört habt, darüber austauscht. Und zwar kann das so gehen, dass zum Beispiel die Live-Gruppe, die morgen sich trifft, es gibt eine Mütter-Live-Gruppe, die sich morgen schon trifft, die kann natürlich noch nicht so viel gelesen haben, aber sie haben hoffentlich die Predigt heute gehört. Ihr könnt euch schon über die Predigt und vielleicht auch schon über den ersten Tag austauschen, den ihr vielleicht schon gelesen habt oder ihr lest gemeinsam den ersten Tag. Die Live-Gruppe, die sich am Donnerstag trifft, die haben natürlich dann schon ein bisschen mehr Zeit gehabt, die kann sich über die Predigt austauschen und auch noch das, die 4 Tage oder sogar 5 Tage, die sie gelesen hat. Das ist dann für jede Leitgruppe individuell.
Also da kommt man dann irgendwann in den Rhythmus rein, man weiß, okay, ich habe also nicht zum Beispiel Donnerstag meine Live-Gruppe und weiß, am besten würde ich bis dahin alle meine 5 Dinger gelesen haben, Abschnitte, Seiten gelesen haben, beantwortet haben. Und dann gibt es zwischendrin die Predigt. Wahrscheinlich werde ich dann sagen, ich fange mit meinen 5 Lektionen am Samstag oder Freitag an zu lesen und habe dann die Predigt mittendrin und dann bis zum Donnerstag bin ich durch alles durch und wir können über alles sprechen. Also so werde ich es dann wahrscheinlich einteilen.
Zum Beispiel, das könnt ihr aber als Live-Gruppe auch noch ganz individuell klären, wie ihr den Rhythmus machen wollt. Man kann das auch überschneidend machen, dass man sagt, die eine Hälfte ist von der Woche und die andere Hälfte ist von der Woche.
Erzähl uns mal noch was von den Highlights. Neben dem ganz normalen regulären Ablauf, den du jetzt erzählt hast, gibt es noch einige spezielle Bonbons.
Ja, wir haben gedacht, Gebet ist uns so ein Anliegen. Wir wollen jetzt nicht einfach nur, dass wir sonntags herkommen und uns vielleicht in der Live-Group treffen, vielleicht aber auch nicht. Wir sind ja auch nicht alle in der Live-Group, sondern wir wollen, dass das wie so ein Buschfeuer ist, wo es irgendwann eine Stelle anfängt und was dann immer weiter greift. Und wir haben einige Highlights für euch vorbereitet. Und das erste ist schon nächstes Wochenende. Das geht von Freitagabend, geht es los bis Samstagabend. Die alten Hasen in Maruno wissen schon, was das ist oder wie sich das anfühlt. Das ist eine Gebetskette. Was macht man bei einer Gebetskette? Man betet 24 Stunden am Stück, aber nicht eine Person, sondern 24 Personen bestenfalls. Man sucht sich einen Slot, eine Zeitspanne von einer Stunde raus, die vielleicht noch übrig ist. Die ersten Eintragungen gibt es schon in einer Liste. Und dann kann man entweder die Zeit, die eine Stunde, die man hat, ganz frei für sich nutzen und sagen, ich weiß sowieso, was ich eine Stunde lang bete. Oder man sagt, boah, ich würde das eigentlich mal ausprobieren, aber eine Stunde erscheint mir ja so lang. Was mache ich denn damit? Dem haben wir auch vorgesorgt. Jeder, der sagt, ich möchte mitmachen, trägt sich in einer Liste hinten ein, die Denise ist jetzt gerade nicht da, ist dann aber da. Da tragt ihr eure Telefonnummer ein und eure E-Mail-Adresse und ihr bekommt kurz bevor es losgeht, Donnerstag oder Freitag, bekommt ihr ein E-Mail mit einer Anleitung, wie man die Zeit gestalten kann und man bekommt auch noch ein Dokument mit Gebetsanliegen von der Gemeinde. Also die Erfahrung ist, jeder, der das mitgemacht hat, dass sie sagt, boah, die Stunde geht aber schnell vorbei. Wenn man einmal anfängt, kommt man gar nicht so schnell wieder raus. Das ist also ein Highlight, die Gebetskette von Freitagabend 20 Uhr bis Samstagabend 20 Uhr.
Diese Woche.
Diese Woche. Also jetzt tragt euch jetzt ein, das findet jetzt in der darauffolgenden Woche statt. Ein anderes Bonbon ist, das ist was ganz neu, das steht noch nicht mal in den Gemeindenachrichten, so frisch ist das. Es gibt ein paar Frauen, die Jessica, die Tabea, die kennt ihr vielleicht noch nicht und ich, mich seht ihr jetzt hier, wir haben gesagt, Mensch, Gebet ist viel mehr als Danken, Bitten und ein Amen sagen, sondern Gott möchte, dass wir eigentlich vollmächtig beten. Und haben wir uns gedacht, Mensch, lasst uns da mal Sachen ausprobieren, die wir vielleicht nicht so im Gottesdienst praktizieren, die aber auch Gebetsformen sind, die uns näher an Gott bringen und wo wir Durchbrüche erzielen können. Und dazu gibt es während Abenteuergebet, also von nächster Woche Donnerstag bis es aufhört, bis in der Woche zum 14.04. gibt es jeden Donnerstag 17 Uhr im Gebetskreis, im Gebetsraum eine Gebetssession, wo es um vollmächtiges Gebet geht und auch um Gebet für Heilung, wo wir sagen, ey, wir erwarten von Gott, oder was heißt erwarten, wir haben nicht eine Erwartungshaltung, aber wir wissen, dass Gott heilen möchte, dass das ein großer Wunsch von ihm ist. Und wir geben uns oft so mit den Sachen zufrieden, die wir haben. Und wir wollen bewusst auch dafür beten und die Heilung von Gott erbitten. Die vom Himmel, die da liegt, quasi auf unserer Erde herunterbeten. Und weil wir sagen, Mensch, 17 Uhr, da sind ja die Kinder noch wach. Was machen wir denn jetzt mit den Kindern? Wir bieten auch Kinderbetreuung an. Also wer sagt, ich bin Mama, ich habe Kinder und ich weiß gar nicht mit den Kindern wohin, kommt als Familie. In den einen Raum werden die Kinder sein, in den anderen werden sein und also es wird auch jemand von den Erwachsenen da sein, die auf die Kinder aufpassen. Genau, das sind die Highlights erstmal nur für diese kommende Woche. Es gibt noch viel mehr.
Okay, ich weiß nicht, was du meinst mit viel mehr.
Okay, gut, das sage ich noch. Ihr Lieben, wenn alles gut geht, wird nächste Woche der Mann hier vorne stehen und predigen, der Abenteuergebet geschrieben hat. Und zwar ist das unser ehemaliger Vorgesetzter Pastor Seimer aus Kenia. Und das ist gleichzeitig ein Gebetsanliegen, wo wir euch bitten, dass ihr mitbetet. Weil es ist immer so, dass die deutsche Botschaft in Kenia recht kritisch guckt, wenn es darum geht, ein Visum zu verteilen. Und es war tatsächlich letzte Woche so, dass ein anderer Kenianer, den wir sehnlichst hier gewünscht hätten, dass er da wäre, nicht kommen konnte, weil er das Visum nicht bekommen hat. Also betet bitte mit, dass Pastor Seimer das Visum bekommt. Dann kann er nämlich nächste Woche predigen. Und ich wünsche mir ganz sehr, dass er hier ist und nicht nur predigt, sondern auch noch andere Dinge macht, weil er ein Mann des Gebets ist. Und ihr wisst nicht, worauf ihr euch freuen könnt, weil ihr ihn nicht kennt. Aber ich würde mich riesig freuen, wenn er da wäre, weil er wirklich was zu sagen hat. Er ist ein Mann des Gebets. Also das ist zum Beispiel auch noch so ein Highlight, was aber noch so ein bisschen wackelig ist.
Gut, dann beten wir dafür, dass das Highlight sattelfest wird.
Ja.
Wie ist es denn bei dir mit dem Beten? Gibt es so ein paar oder ein wichtiges Ding, wo du sagst, hey, nur durch Gebet? Ich stehe jetzt hier, wenn ich mich angucke oder wenn ich nur durch Gebet bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich bin. Wenn wir jetzt einfach nicht nur, ich will nicht einfach nur über Gebet reden und vortragen und so weiter. Erzähl mal, was ist denn bei dir ein so ein Punkt, wo du sagst, hey, wenn das nicht gewesen wäre, das ist nur durch Gebet vorwärts gekommen oder was auch immer?
Ja, es gibt alltäglich natürlich immer wieder so kleinere und größere Sachen, wo wir merken, dass Gott Gebete hört, aber eine Sache kommt mir in den Sinn, wo ich sage, das hat wirklich nur Gott machen können. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch Beziehungen habt, wo ihr sagt, das knirscht irgendwie, das ist nicht so einfach. Da gibt es eine Person in meinem Leben, ob das in der Familie ist, im Kollegenkreis oder Bekannte, das ist einfach schwierig. Wir kommen irgendwie nicht zueinander, die Beziehung ist verfahren und ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Und so ging es mir, haltet euch fest, mit meinen Schwiegereltern. Ich bin in die Familie gekommen und habe schon gemerkt, holla, ja, hier werde ich nicht ganz so mit offenen Fahnen empfangen, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Und das hat sich maßgeblich verschärft, als dann mein damaliger Freund und jetziger Mann gesagt hat, ich möchte Theologe werden, ich möchte auf Bibelschule gehen. Und dann waren meine Schwiegereltern, also einfach mein Schwiegervater vor allem, war überhaupt gar nicht begeistert. Also das ist nur sehr gelinde ausgedrückt, er war richtig sauer. Und hat gedacht, ich hätte das irgendwie eingefädelt und hätte den Sohn da auf die Idee gebracht, dass er da irgendwie hingehen könnte. Das war aber nicht auf meinem Mist in dem Sinne gewachsen, sondern Daniel hatte diese Idee und ich habe das auch unterstützt. Nun, was sich daraus entspannt, war eigentlich, dass wir 10 Jahre lang in relativ schwierigen Beziehungen zueinander lebten. Also ihr müsst euch vorstellen, 10 Jahre, denkt jetzt mal 10 Jahre zurück, also so lange, was jedes Jahr so war, 10 Jahre können eine richtig lange Zeit sein. Und dazwischen gab es natürlich viele Auf und Abs. Das war jetzt nicht so, dass wir nie miteinander gesprochen hätten, aber es gab dann immer so Spitzen, wo dann wirklich mal Funkstille war. Und eine so eine Spitze war zum Beispiel, als wir gesagt haben, ihr Lieben, wir gehen nach Kenia und lernen dort. Wir machen dort Arbeiten in einer Gemeinde mit und werden dort weiter als Pastoren ausgebildet. Und da fiel wieder so irgendwie so ein, weiß ich nicht, das, was wir so ein bisschen aufgebaut hatten an Beziehungen, fiel wieder zusammen. Und von dem Tag an war Funkstille. Wir sind ausgereist, wir haben uns nicht verabschiedet, wir haben keine E-Mails geschrieben, also beziehungsweise nichts gehört, wir haben nicht telefoniert für Monate, vielleicht sogar ein Jahr, ich habe es jetzt gar nicht zurückgerechnet, auf jeden Fall, es war sehr, sehr kritisch. Und Daniel und ich, wir haben gelitten, das war nicht so, dass es uns irgendwie egal gewesen wäre. Also ich weiß nicht, kennt ihr das, dass man in einer Beziehung ist, wo der Mensch einem wichtig ist, aber man leidet darunter, weil es irgendwie schwierig ist? Kennt ihr das? So ein paar Nicken. Auf jeden Fall, es war wirklich schwierig. Und dann kam der Moment, wo wir gesagt haben, das kann eigentlich nicht so weitergehen. Und eben auch bei Pastor Simon, wir haben gesehen, wir haben unter seiner Leitung gearbeitet, dass er tagtäglich, jede Woche hat er von Gebetserhörungen erzählt. Und das war krass, das war richtig krass, was er erzählt hat. Dass Menschen gesund geworden sind, dass Sachen, die er benötigt hat für seinen Lebensunterhalt, dass er die bekommen hat. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir setzen uns jetzt hin und wir beten und fasten. Wir beide haben das gesagt. Und dann weiß ich noch, da saßen wir in unserem Haus am Küchentisch und haben gesagt, so Jesus, jetzt ist Schluss. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen eine Beziehung haben zu unseren Eltern, die von Liebe geprägt ist. Und die Geschichte hat noch viele Zwischenstationen. Ich mache es jetzt ganz kurz. Ich sage dann, meine Schwiegereltern sind nach Kenia gekommen, haben sich die Gemeinde angeguckt und ich dachte, was soll das werden? Die werden das nicht mögen, die laute Musik und den Tanz und das alles. Und Gott hat in dieser Zeit wie ein Wechsel, wie soll man sagen, ein Spurwechsel, oder? Also von 180 Grad hat sich alles gedreht in dieser Zeit. Das, warum sie gesagt haben, das kann nicht Gottes Wille sein, wir sehen das völlig anders, hat sie Schritt für Schritt haben sie ihre Meinung auf einmal geändert und haben gedacht, wow, hier ist ja auch Gott und wow, hier ist ja ganz viel von dem, was wir uns eigentlich auch wünschen. Letztendlich, letzten Silvester, also vor gut 2 Monaten, saßen wir zusammen auf der Couch, mein Schwiegervater neben mir und ich neben ihm. Und dann guckt er mich so an und hat gesagt, Mensch, Nancy, was aus unserer Beziehung jetzt geworden ist, das hätten wir wohl beide mal nicht gedacht. Es ist so schön, wie unsere Beziehung sich entwickelt hat. Und nahm mich in den Arm in Tränen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist krass, oder? Und ich wünsche euch, dass solche Gebetserhörungen, die sich vielleicht auch manchmal über viele Jahre hinziehen, aber dass ihr das anpackt und dass ihr sagt, Mensch, es ist zwar zäh und ich habe keinen Ausweg jetzt parat, aber ich befehle das Gott und es wird was passieren.
Und es ist viel passiert.
Ja.
Ja, also das erleichtert uns total, macht uns das Leben und das Arbeiten einfacher, das spart so viel Energie. Und es ist auf Gott zurückzuführen, weil wir mit unserem Latein am Ende waren. Wir mussten, und meine Eltern genauso, das ist das Verrückte. Es ist ja so ein beiderseitiges, wir wollen und wir können irgendwie nicht, so eine Pattsituation, aber Gott hat es gelöst. Ja, vielen Dank dafür. Beziehung ist ja das eine. Beziehung zueinander. Gleichzeitig ist beim Gebet ja so, da geht es um Beziehung zu Gott. Und jeder von uns merkt an gewissen Stellen, dass Beziehungen mal floriert und dann mal wieder so ein bisschen einschläft. Und dann gibt es wieder so eine Frühlingsepoche und dann gibt es aber Jahre, wo der Frühling kommt und man das Gefühl hat, selbst dieses Frühlingserwachen schafft nicht, eine Beziehung irgendwie wieder wach zu küssen. Ich weiß nicht, wo deine Beziehung zu Gott momentan ist. Ob du das Gefühl hast, boah, die ist sowas von lebendig gerade. Da reicht eine kleine Frühlingsblume und ich blühe förmlich auf in der Beziehung. Oder ob du merkst, hey, da kann ein ganzes Fett von Frühlingsblühen da sein und ich berühre mich irgendwie überhaupt nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, Gott trinkt da nicht zu mir durch. Und manchmal passiert es, dass die Beziehung zu Gott so wie eine Business-Transaktion wird. Du tust das und ich tue das. Ich gehe in Gottesdienst, du kümmerst dich dafür um das und das bei mir. Ich spende, du kümmerst dich um das und das bei mir. Ich bete, du machst das. Ich lese Bibel, du machst das. Und dann reduzieren wir die Beziehung zu Gott, die eigentlich so eine Liebesbeziehung sein soll, einfach auf Sachen, auf Dinge, die klappen oder eben nicht klappen. Mit gegenseitigen Rechten und Pflichten, wie so ein Vertrag, wie so ein altes Ehepaar, was sich irgendwie eingeschlichen hat, wo man, ich sag mal, das Leben läuft irgendwie, aber der Schwung ist raus, die Frische ist irgendwie raus. Aber Gott will so eine Nähe zu dir. Der will so eine Intimität haben, so etwas ganz Frisches. Und das ist Nähe und Beziehung zu Gott. Es soll eigentlich so sein, dass du dich nach ihm sehnst, wie nach einer Person, die du total lieb bist. Und dich darauf freust, sie wiederzusehen. Wenn es heißt, heute Abend treffen wir uns zum Abendessen, dass du den ganzen Tag dich darauf freust. Und immer wenn du dein Kopf in so einem Moment klar ist, und denkst, ja, heute Abend ist es soweit, ich freue mich, ich warte darauf, ich zähle die Stunden runter, wann es denn endlich soweit ist. Ich wünsche mir, dass Beziehung wie eine Mahlzeit ist, dass Beziehung zu Gott wie eine Mahlzeit ist, mit Fröhlichkeit, mit Lachen, mit Leichtigkeit, wie ein offenes Gespräch, wo ich kein Taktieren muss, wo ich einfach mich öffnen kann, wo ich Dinge offen ansprechen kann und ich weiß, ich werde verstanden und ich werde wahrgenommen. Oder wie die Frau von dem Mentor, die hat mal gesagt, das hat ihn so fasziniert. Sie sagt dann einfach, Lord, I'm going to the kitchen baking a cake. I want you to be with me there. Vater, ich gehe in die Küche und mache einen Kuchen. Sei einfach bitte bei mir dort in der Küche. Das hat sie sich einfach gegeben, so eine Leichtigkeit. Und das Interessante ist, die Intimität zu Gott, die liegt an dir. Gott hat alles dafür schon gemacht. Er hat alles bereitgestellt. Wir haben Abendmahl gefeiert. Gott hat alle Barrieren aus dem Weg geräumt. Er ist dir entgegengekommen. Er ist als Mensch auf die Welt gekommen. Er hat dich geliebt, da warst du noch Sünder. Er hat dir seine Liebe angeboten. Er ist in dein Leben reingetreten. Er hat dich gesegnet. Er hat alles schon aus dem Weg geräumt. Und dann ist es so, dass ich manchmal wie die Kuh vor verschlossenen Tor stehe und ich weiß, was soll ich jetzt? Soll ich die aufmachen? Wo ist die Klinke? Wie auch immer. Obwohl Gott schon da ist. Wer bei uns schon mal im Gottesdienst gewesen ist und so durch diese Tür rausgegangen ist, der kennt ihn. Oder sie. Je nachdem, wer dir da entgegentritt. Und wisst ihr was? Die Macht, dass diese Person mir näher kommt, die liegt bei mir. Die Macht, dass diese Person einen Schritt auf mich zumacht, die liegt bei mir. Ich kann lange warten, dass er sich bewegt oder auf mich zubewegt. Das wird er nicht tun. Die Macht, ich habe es in gewisser Weise in der Hand, wie nah wir uns kommen. So ähnlich stelle ich mir das bei der Beziehung zu Gott vor. Bitte nicht alles jetzt übersetzen in die Beziehung zu Gott. Aber so stelle ich das mir bei der Beziehung zu Gott vor. Gott hat alles geschaffen. Er hat alles geschafft, damit Nähe in der Beziehung funktionieren kann. Und jetzt kommt das auf mich an, wie viel ich davon zulasse, wie viel ich davon möchte. Und gleichzeitig ist das Versprechen, Gott geht den Schritt mit. Er ist nicht derjenige, der zögert. Wie ein Spiegelbild. Gott geht den Schritt mit. Und das gibt mir ganz viel Gestaltungsspielraum über die Beziehung zu Gott. Ich brauche nicht darauf warten, dass Gott eine Beziehung initiiert. Gott hat längst eine Beziehung zu dir initiiert. Ich brauche nicht darauf warten, dass Gott seine Liebe mir persönlich jetzt auch noch zusätzlich zeigt. Er wird nicht nochmal auf die Erde kommen und nochmal sagen, so Daniel, damit du es auch kapierst, hier ist ein Kreuz, ich gehe da jetzt mal ran, klack, bumm und so weiter. Daniel, damit du es jetzt auch kapierst. Er hat es schon längst gemacht. Und jetzt ist es so, er wartet darauf und sagt, komm, Schritt. Und dann habe ich es in der Hand, wie nah der andere mir entgegentritt. Wie bei einem Spiegel. Und darin liegt der Sinn des Gebetes, die Nähe, die Intimität zu Gott zu vertiefen. Beim Gebet geht es nicht in allererster Linie darum, um eine technische Sache, um etwas von Gott zu bekommen, um das noch zu schaffen, um das noch zu schaffen, um das noch zu schaffen, um das zu erreichen. Sondern das allererste beim Gebet ist Beziehung zu Gott. Nähe zu Gott schaffen. Gott ist wie so ein liebender Vater, der wartet darauf, dass wir uns im Gebet an ihn wenden. Er ist nicht jemand, der plötzlich überrascht, vielleicht ist er manchmal überrascht, Daniel, jetzt fängst du an zu beten und sagt, schön, dass du mit mir redest. Aber sein Herz ist mir gegenüber aufgeschlossen, es ist mir gegenüber offen. Er wartet darauf, dass ich nur den Mund aufmache, sein Ohr ist auf Empfang gestellt die ganze Zeit. Und er ist jemand, den ich nicht erst wecken muss oder den ich nicht bei irgendeinem anderen Gespräch störe, sein Ohr ist für mich offen. Und er will, er wartet darauf, dass ich rede. Und Gebet ist wie wenn so ein geliebtes Kind, was sich so total sicher ist, in den Armen seines Vaters, mit diesem offenherzigen Vater spricht. Beide genießen diese Intimität. Beide wissen, das ist ein besonderer Moment hier, was hier geschieht. Die Herzen, die berühren sich fast, die treffen, die verschmelzen miteinander. Und sie genießen diese Zweisamkeit und diese Möglichkeit, wir können die Gefühle kommunizieren, das, was in mir vorgeht. Ich kann aufmachen, kann mich öffnen. Die Bedürfnisse, auch den Frust. Und gleich zu wissen, Gott, ich komme zu dir mit meinem Frust, ich weiß, du kennst ihn und trotzdem möchtest du ihn vielleicht aus meinem eigenen Mund ausgesprochen hören. Mein Glauben, Probleme, bitte um Hilfe. Gott liebt es, mit seinen Kindern Zeit zu verbringen. Gebet ist eine göttliche Einladung. Es gibt einen Vers im Alten Testament, der steht so über bzw. unter Abenteuergebet. Jeremia 33, Vers 3, der lautet, rufe mich an, dann antworte ich dir und teile dir große und unfassbare Dinge mit, von denen du nichts weißt. Und der erste Schritt, diese erste Wortgruppe, rufe mich an, das ist so diese göttliche Einladung ins Gebet. Eine Einladung, die direkt von Gott kommt, rufe mich an, Gott ist daran gelegen. Und dann geht es weiter. Gleichzeitig ist es auch ein Versprechen. Oh, hier fehlt offenbar eine Schrift an, deswegen ist es so klein. Beten ist eine göttliche Einladung, rufe mich an. Und dann das Zweite ist, Gebet ist genauso ein göttliches Versprechen, dann antworte ich dir. Gott sagt, ich antworte dir auf dein Gebet. Er hat versprochen zu antworten. Und an vielen Stellen in der Bibel lesen wir, wie Gott Gebete hört und auch antwortet. Beten heißt nicht, dass wir unseren Willen bei Gott endlich durchsetzen können, was wir schon immer mal sagen würden, weil Gott schließlich auf unsere Seite zu bekommen. Wahres Gebet ist, Gottes Willen wollen, sich mit Gottes Willen einzuklingen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das beten wir im Vater unser, wie im Himmel so auf Erden. Es geht darum, dass wir uns im Gebet auf Gottes Seite stellen und mit seinen Wünschen und seinen Sehnsüchten auch für uns übereinstimmen. Wie Gott nah? Ich meine, Gott ist ja ein heiliger Gott, ein erhabener Gott. Es gibt in Jesaja 57 einen Vers, den ich gerne vorlesen möchte. Der klingt am Anfang etwas seltsam. Und zwar lautet er, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt, der, dessen Name der Heilige ist. Ich wohne an der hohen, heiligen Stätte, und bei denen, die einen zerschlagenen und gedemütigten Sinn haben, um die Gedemütigten neu zu beleben und die zerschlagenen Herzen wieder aufleben zu lassen. Diese Worte, die sind uns nicht so ganz geläufig und die klingen nicht super attraktiv. Was sind denn Leute, die einen zerschlagenen Sinn haben? Wie kann ich meinen Sinn zerschlagen? Was ist denn das? Aber das ist eine Beobachtung, die der Prophet hier ausspricht. Und zwar zerschlagen, das sind Leute, die wissen, dass sie was falsch gemacht haben. Und die wissen, was sie falsch gemacht haben. Das sind Leute, denen brauchst du es nicht erzählen, sondern sie haben da eine Antenne für. Und das Falsche tut ihnen leid. Also sie stehen nicht darüber. Und die wollen sich dafür einsetzen, dass sie das wieder in Ordnung bringen können. Das, was ihnen misslungen ist. Dass sie es vielleicht kaputt gemacht haben. Sei es bewusst oder unbewusst gewesen. Dagegen, das Gegenteil davon wäre auch hochmütig. Nämlich, wenn man anderen die Schuld gibt und von sich selbst wegweist. Wenn man überhaupt kein Schuldbewusstsein hat. Und keine Verantwortung übernimmt, sondern stattdessen, wenn man merkt, es wird jetzt eng für mich selbst. Und irgendwie trifft es mich gerade, dann auch noch auf andere zeigen und sagen, aber guck doch den und den an, guck doch die und die an und schau doch das und das an. Das ist so der Unterschied zwischen einerseits zu zerschlagen und das andere hochmütig. Was heißt denn jetzt dieses Gedemütigte? Der Prophet Jesaja spielt ja so parallel mit diesen beiden Bildern. Gedemütigt oder gedemütigt, das Sinn heißt, jemand ist frei von einem selbstbestimmten Stolz. Das heißt, macht sich nicht selbst stolz und nicht selbst besonders stolz auf sich. Gedemütigt ist jemand, der sich nicht selber befördert, der sich nicht selber nach vorne pusht, der sich nicht selber in den Vordergrund stellt, der sich nicht nach oben durchboxt. Der nicht auf eigenem Weg oder eigenen Überzeugungen besteht und diese dann aber unbedingt in allen und jeden Preis durchsetzen möchte. Das ist auch jemand, der demütig ist. Jemand, der demütig ist oder gedemütigt ist, er sucht nicht nach Anerkennung, er sucht nicht nur nach Ruhm und nach Titeln, sondern sagt, hey, das, was Menschen über mich denken, das ist jetzt nicht so entscheidend. Wichtig ist, was Gott am Ende über mich denkt. Und er denkt das Beste über andere. Das ist auch so eine Charaktereigenschaft. Also Gott will offenbar keine Leute gebrauchen, die so ihre eigene Marke vorantreiben, die so ihre eigene Visitenkarte streuen und austeilen bis zum Geht nicht mehr, um ihre selbst willen. Manchmal auch versteckt hinter anderen Anliegen. Gott will Leute, die selber vielleicht sogar zerknirscht sind. Gott zerknirscht nicht Leute. Aber manchmal hat jemand das Gefühl, ich fühle mich zerknirscht. Ist das jetzt okay vor Gott? Und Gott sagt, hey, ja, das ist okay, dass du jetzt gerade so bist. Stolz sind dagegen Leute, die sich ihres eigenen sozialen Status bewusst sind. Und die Rechte, die damit vermeintlich für sie einhergehen und die natürlich auch noch darauf achten, dass andere das beachten und für sie durchsetzen und umsetzen. Das sind Leute, die stolz sind, beziehungsweise wenn man ihnen etwas verneint oder das verneint, dann fangen sie an, Stunk zu machen, schlechte Laune zu verbreiten. Sie fühlen sich herabgesetzt und können das gar nicht, werden vielleicht garstig oder sogar grob dabei und pumpen sich selbst auf und versuchen so machtvoll dazustehen vor anderen, einen guten Eindruck auf andere zu machen, ehrenwerter zu sein und erwarten, dass andere ihnen irgendwie aus dem Weg gehen, weil sie eben wer sind. Das sind stolze Leute. Das sind nicht die Leute, wo Gott im Gebet sagt, mein Herz ist vollkommen offen für dich. Gott liebt sie genauso. Aber Gott erwartet, dass wir mit einer Einstellung kommen, wo wir uns selbst nicht in das Zentrum der Welt setzen. Sondern eine gedemütigte Einstellung, zu wissen, wer bin ich vor Gott. Nicht umsonst wird uns im Neuen Testament gesagt, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Beten, eine göttliche Einladung und ein göttliches Versprechen, dass Gott antwortet. Und gleichzeitig eine große Einladung auf ein Abenteuer hin. Gebet ist ein Abenteuer. Es ist eine Reise in eine andere Welt von Wirklichkeit und von Möglichkeiten, die dem natürlichen Menschen verschlossen ist und die erst geöffnet wird, wenn wir uns mit Gott zusammentun, wenn wir uns auf seine Seite stellen. Und wenn wir beten, dann zeigt sich Gott. Das sind die geistlichen Erfahrungen, das sind Wunder, das sind Einsichten und so weiter. Warum beten wir denn überhaupt? Zum Beispiel im Vater unser, dein Wille geschehe. Warum kommt das im Vater unser? Warum sollen wir beten, dass dein Wille geschieht? Offenbar, weil es einen Unterschied gibt zwischen, wenn Gottes Wille geschieht und wenn Gottes Wille nicht geschieht. Und dass es offenbar automatisch so geschieht, dass sein Wille nicht geschieht auf der Erde. Deshalb werden wir Vater unser aufgefordert zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wenn der Wille Gottes geschieht, dann kommen Dinge in Bewegung. Dann kommt das Land in Bewegung, dann kommt Gerechtigkeit in Bewegung, dann kommen Dinge in Situationen rein, Licht in Situationen rein, Liebe in Situationen rein, Wärme in Situationen rein, wie Nancy das vorhin erzählt hat. Wenn wir also einsteigen in Abenteuergebet, dann folge dieser Einladung, die Gott ausspricht, die Gott sagt, beten, das Einladung, die kommt von Gott selbst. Eine Einladung, es ist ein Versprechen, das Gott hört. Und es ist ein Abenteuer, auf das du dich einlassen kannst. Wenn du also deinen Beitrag, deine Lektion in dem Begleitheft liest, nimm dir Zeit dafür. Das Beste ist, wenn du dir am Tag ungefähr eine halbe Stunde Zeit reservierst. Du sagst, okay, ich lese, beantworte Fragen und komm mit Gott ins Gespräch und bete mit Gott. Spreche mit ihm, lass mich auf ihn ein. Und dann kannst du dir anhand vom Vater unser, was die meisten von euch wahrscheinlich auswendig können, relativ leicht zusammenstellen, wie du ja unkompliziert ein Gebet aufbauen kannst, wo Gott sagt, hier, so stelle ich mir Gebet vor. Starten mit Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dieser Dank und diese Anbetung, die da rauskommt, wo man sich Gott ausdrückt und sagt, Gott, ich staune, wer du bist. Ich bete dich an und erhebe deinen Namen. Ich lobe dich, ich preise dich. Und wir beginnen, Gott im Gebet anzuerkennen als König. Das ist so der erste große Bestandteil beim Gebet. Gott anzuerkennen. Das kann man mit Psalmen machen, das kann man mit Liedern machen, mit den Liedern, die dir vielleicht vom Sonntag noch im Kopf sind. Und dann diese Bitte, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und machen wir uns eins mit dem Willen Gottes, mit dem, was Gott sowieso schon vorhat. Und wir klicken uns an diese Stelle mit ein und sagen, Gott, ich möchte, dass das, was du willst, Gestalt gewinnt. Und ich weiß, dass du keinen Streit willst. Ich weiß, dass du dich für Gerechtigkeit einsetzt. Ich weiß, dass du keine Armut willst. Und deshalb mache ich mich dort im Gebet eins und bringe das durch das Gebet vom Himmel, von deiner Wirklichkeit in unsere Wirklichkeit, von deiner Welt in unsere Welt, aus dem Himmel auf die Erde runter. Und das ist ein Gebet, wo Gott sich super schnell einklingt, wo du gar nicht groß überlegen musst, passt das oder passt das nicht. Wenn du den Eindruck hast, das ist Gottes Wille, das ist Gottes, entspricht Gottes Wesen, dass jemand gerecht behandelt wird, dann sprich das im Gebet aus. So wie es im Himmel ist, Jesus, wie du gerecht regierst, so wünsche ich mir, dass es hier bei uns in der Erde, in Berlin, auf meiner Arbeitsstelle, dass dort genauso Gerechtigkeit geschieht. Das ist eine Sache, die du im Gebet aussprechen kannst und wo du dich im Gebet mit Gott eins machst. Und dann Teil 3 vom Vater unser tägliches Brot gib uns heute. Da kommt der Kreis schon etwas mehr zu mir. Nachdem ich erst Gott anerkannt habe, ihn gelobt habe und dann in Fürbitte getreten bin, komme jetzt ich mit meinen Bedürfnissen. Und da hat Gott genauso ein offenes Ohr. Da hört Gott genauso hin. Wenn ich von meinen Nöten spreche, wenn ich von den Beziehungen spreche, wenn ich von den Verletzungen spreche, die ich mir herumtrage, die vielleicht aktuell sind oder wie auch immer, oder mir ja, schon länger wäre, die will Gott genauso hören. Unser tägliches Brot. Das ist die Bitte um Freude und Kraft, um Gesundheit und Durchhaltevermögen. So kann man relativ leicht am Vater unser ein eigenes, freies Gebet formulieren und sich überlegen, wie könnte denn das jetzt in meiner Sprache heißen. Wenn ich mir nur allein die ersten drei Bestandteile vom Vater unser kurz vornehme, wenn ich die kurz spreche, kann ich selber für mich ein freies Gebet formulieren. Doch bei all diesen Hinweisen, wie du zu Gott kommst, einerseits vom Vater unser, wie ich das jetzt zuletzt geschildert habe, und zum anderen diese Einladung aus Jeremia. Lass dich von der Gegenwart Gottes einladen, in eine Beziehung einladen, in eine Wärme, in eine Nähe hinein. Ihr habt Karten auf den Plätzen liegen. Jeder von euch hat so eine Karte nah am Herzen Gottes. Und diese Karte liegt da ganz bewusst. Denn sie soll für dich ein Begleiter sein, dass du zum einen siehst, hier darum geht es beim Beten, nah am Herzen Gottes sein. Wenn ihr sie umdreht, seht ihr, dass die Rückseite leer ist. Auf der Rückseite ist ganz viel Platz. Und das hat auch seinen Sinn. Schreibt auf die Rückseite gerne die Namen von 5 Leuten auf, von denen du sagst, ich möchte, dass diese 5 Leute hier auf der Rückseite genau das erleben. Ich möchte diese 5 Leute auf der Rückseite nah an das Herz Gottes beten. Vielleicht hast du 5 Leute in deinem Umfeld, wo du sagst, hey, ich bete schon länger für Menschen, damit sie Gottes Liebe erleben, damit sie seine Kinder werden, seine Nachfolger werden. Dann ist hier der Platz aufzuschreiben. Während Abenteuer gewählt, immer wieder die Karte zu nehmen und für sie einzustehen, für sie zu beten und sie in Fürbitte vor Gott zu bringen. Das ist der Auftakt zu Abenteuergebet. Das ist jetzt kein Abschluss, deswegen mache ich jetzt auch keinen schönen, runden Schluss an der Stelle. Wir werden gleich ein Lied gemeinsam singen. Aber das ist der Auftakt mit Abenteuergebet. Holt euch nachher euer Handbuch, nehmt es mit. Wer eine Live-Gruppe hat, ihr trefft euch nächste Woche. Wer keine Live-Gruppe hat, aber sagt, in der Zeit jetzt für Abenteuergebet, diese nächsten 6-7 Wochen, dann würde ich gerne mich trotzdem mit einigen Leuten treffen für diesen abgeschlossenen Zeitraum. Meldet euch gerne bei mir, bei meiner Frau Nancy, bei Bubi hinten, der am Mischpult sitzt, sonst die Musik mitleitet. Meldet euch einfach bei jemandem und sagt Bescheid und wir versuchen, dass wir eine Gruppe finden oder dass sich neue Gruppen zusammenfinden, die jeweils von jemand geleitet werden. Also herzliche Einladung zu Abenteuergebet. Lasst euch von Gott selbst einladen. Amen.